heute noch dieses Kapitel über Exit-Kommunikation abschließen. Ich möchte speziell über das dämliche Ethernet sprechen. Ich habe schon erwähnt, dass wenn man zwei extreme Übertragungsarten und zwischen zwei extremen Übertragungsarten unterschieden, zwischen den ereignisgesteuerten Nachrichten, die normalerweise in Nicht-Echtzeitsystemen verfolgt werden, die haben die Semantik exactly once, beim Sender wird gequeued, beim Empfänger wird gequeued und eine neue Nachricht überschreibt, also wird konsumiert beim Empfänger und in den Queue gestellt beim Sender. Das andere sind die zeitgesteuerten Nachrichten, das ist grundsätzlich anders, da wird Update in Place beim Sender, Übertragung nach dem Zeitsignal, also mit jeder zeitgesteuerten Nachricht ist sozusagen ein Zyklus und eine Phase verbunden, die sagt, wann die Nachricht übertragen werden muss. Und auf der anderen Seite ist Überschreiben der alten Nachricht und nicht konsumierendes Lesen, also genau wie das bei einer Variable in einer Programmiersprache ist, auch dort überschreiben Sie den alten Wert und lesen nicht konsumierend. Wir haben gesagt, dass beide Arten der Übertragung wichtig sind und dass beide Arten der Übertragung eigentlich gebraucht werden in Systemen. Und wie wir das bei der Ethernet entwickelt haben, haben wir gesagt, versuchen wir es im bestehenden Ethernet, diese beiden Arten der Datenübertragung zu integrieren. Innerhalb des Ethernet-Standards. Und diese klare Position, die man hier einnimmt. Ein Zwischending, das wir auch kennengelernt haben in der Vorlesung, ist dieses Rate-Controlled. Das heißt, dass Sie Nachrichten von A nach B schicken über einen Kanal, der von der Bandbreite beschränkt ist und zwar so beschränkt, dass eben die anderen Benutzer, die den gleichen Switch oder die gleiche Interface-System brauchen, nicht von dieser Bandbreite, also von diesem Kanal sozusagen beeinflusst werden können. Und das ist diese AFDX-Strategie oder auch die im Video Ethernet-Bus von FFI enthalten ist. Das hier geht ein Schritt weiter. Wir sagen, wir haben echte zeitgesteuerte Nachrichten. Wir brauchen also eine Zeit und wir brauchen auch eine Änderung der Verteilung. Und in der Anforderung an das Ethernet war eine der Anforderungen, dass es möglichst identisch sein soll mit dem bestehenden Ethernet, damit man bestehende Ethernet-Controller verwenden kann, bestehende Ethernet-Hardware, soweit es irgendwie möglich ist. Diesen Versuch, Ethernet echtzeitfähig zu machen, das sind aber nicht die ersten. Da gibt es, ich glaube, 10 oder 20 verschiedene Versuche, Ethernet echtzeitfähig zu machen. Aber das so extrem voranzutreiben, dass man sagt, man möchte wirklich Vollzeit gestellt machen, da glaube ich, das sind wir die Einzigen, die das so gemacht haben. Und beim Real-Time Ethernet haben wir gesagt, es sind zunehmend wird die Zertifizierung wichtiger in Echtzeit-Applikationen. Und ich war die Woche in Brüssel und da haben wir über das diskutiert, es sind immer mehr Bereiche, die zertifiziert werden müssen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Krankenhaus-Unit, in Intensivstationen mit Rechnern arbeiten, dann muss das System zertifiziert werden. Im Flugzeug, das waren sozusagen die Ersten, die haben da die Pionierarbeit geleistet, die sind da weltweit mit Zertifizierung, aber es kommt ins Auto rein, es kommt in den Maschinenbau rein, es kommt in die Medizintechnik rein, in die Prozessdatenverarbeitung, bei Chemieanlagen, bei Kernreaktoren, überall kommt die Zertifizierung rein. Und Zertifizierung setzt eine grundsätzlich andere Vorgehensweise im Systemdesign voraus. Weil wenn Sie Ihr System zertifizieren, dann wollen Sie oder müssen Sie einer Zertifizierungsinstanz, also irgendeinem Büro, oder müssen Sie nachweisen mit rationalen Argumenten, dass Ihr Entwurf sicher ist, also den Anforderungen, die Sie vorgeben, entspricht. Die Zertifizierungsbehörden sind geneigt, deterministische Argumente wesentlich, also die wollen deterministische Argumente haben, mit probabilistischen Argumenten tut man sich schwer. Ich meine, es wird natürlich, Sie werden natürlich sagen, im Endeffekt ist alles probabilistisch, weil ob ein Rechner wirklich funktioniert oder nicht, ist ja im Grunde wieder probabilistisch. Aber wo es geht, verlangen die Zertifizierungsbehörden deterministische Argumente. Und diese deterministischen Argumente bestimmen dann eigentlich auch den Systementwurf. Es ist faktisch nicht möglich, ein System, das nicht aus der Sicht der Zertifizierung entwickelt wurde, es im Nachhinein zu zertifizieren. Das ist faktisch nicht möglich. Sie müssen von Haus aus eben diesen bewussten, rationalen Zugang zu Ihrem Entwurf vorsehen, damit Sie zertifizieren können. Und das sind eben einige der Dinge, die in der Zertifizierung verlangt werden. Und ich habe sie hier angeführt, was wir also hier alle unterstützen wollen. Und das war für das DIT-Internet eine wesentliche Herausforderung, diesen Ansprüchen zu entsprechen. Die zweite Anforderung war, dass man mit dem bestehenden Standard von Ethernet selbst, also die IEEE-Standards 8.3 und wie die alle heißen, und auch mit dem neueren 1588-Standard, der die Synchronisation der Uhren in einem Ethernet-basierten System beschreibt, dass man mit diesem ganzen Standard möglichst kompatibel ist. Und da gilt jetzt, ein System zu entwickeln, das eben diese ganzen Anforderungen erfüllt. Und die Grundidee von DIT-Ethernet ist eigentlich eine ganz einfache. Und zwar sagen Sie, wie wir es schon in der Vorlesung kennengelernt haben, zwei Kategorien von Nachrichten. Die Ereignisgesteuerten, das sind die Standard-Ethernet-Nachrichten, die kommen aus einer offenen Welt und über Rechtzeitigkeit kann ich nicht garantieren. Das ist das Standard-Ethernet-System. Und zwar das Ethernet-System, das wir hier uns vorgenommen haben, ist ein Switch-Ethernet. Wenn Sie die Ethernet-Entwicklung über die Jahre verfolgt haben, hat es zuerst ein Bus-Ethernet-System gegeben, das aber in den letzten 10 Jahren durch das Switch-Ethernet abgelöst wurde. Und die zweite Kategorie von Nachrichten sind die zeitgesteuerten Nachrichten. Da gehen wir davon aus, dass die kooperieren, das heißt, dass es einen Zeitplan gibt und keine Konflikte zwischen wichtig geplanten Nachrichten geben kann. Damit diese Kooperation aufrechterhalten kann, muss natürlich eine Closed World Assumption angenommen werden. Das heißt, man muss annehmen, dass die Nachrichten aus einer kontrollierten Umgebung kommen, und zwar von einer konkurrierenden Umgebung, zum Unterschied bei den IT-Messages, die von einer konkurrierenden Umgebung kommen können. Also die oben konkurrierende Nachrichten, Bandbreite unten kooperierende Nachrichten. Dann wollen wir eine garantierte Rechtzeitigkeit, also eine garantierte Latenz durch den Switch garantieren und den Determinismus, den früher erwähnten, aufrechterhalten. Und wie kann man das verbinden? Und das Verbinden geht darum, dass wir einfach zwischen zwei Nachrichtenklassen unterscheiden in Ethernet. Und diese Unterscheidung wird vorgenommen aufgrund des Tag-Type-Fields im Ethernet-Standard. Das ist ein Feld, das Sie auf der Tafel sehen, das Tag-Type-Feld. Das wird von dem Ethernet-Standard, also von der IEEE, die den Ethernet-Standard verwaltet, vergeben. Und da gibt es immer nur ein, also man muss da ansuchen, muss ein bisschen was zahlen und da bekommt man eins, so ein Tag-Type-Field zugewiesen. Das ist weltweit einzigartig, das darf da niemand verwenden in Ethernet. Wenn wir so ein Tag-Type-Field zugewiesen bekommen, für zeitgesteuerte Nachrichten. Und das ist eine Art, wie man von einem Switch unterscheiden kann, ob eine Nachricht ereignisgesteuert oder zeitgesteuert ist. Alles andere ist vollkommen ident wie Ethernet-Nachricht. Wenn also dieses Tag-Type-Field 8.8.7 ist, orthogonal, dann ist die Nachricht eine zeitgesteuerte Nachricht. Und die einfachste, in den einfachsten Switchen, die Grundidee ist, dass zeitgesteuerte Nachrichten ohne Verzögerung oder mit minimaler Verzögerung durch den Switch geroutet werden. Es kann natürlich der Fall eintreten, dass eine zeitgesteuerte Nachricht mit einer ereignisgesteuerten Nachricht im Konflikt ist. Dass die kommt, die Laufgrad und die zeitgesteuerte trifft ein. Und da wird in die Tiefe nicht vorgesehen, dass die ereignisgesteuerte konzeptionell jetzt einmal unterbrochen wird und die zeitgesteuerte sozusagen mit einem konstanten Delay durchgeschleust wird und dann die ereignisgesteuerte vom Switch noch einmal gesendet wird, weil der Switch hat ja die Nachrichten, die ereignisgesteuerten, gespeichert oder normalerweise gespeichert. Das heißt, die Wirkung nach außen ist, dass wenn ich zeitgesteuerte Nachrichten sende, für diese Nachrichtenkategorie es eine konstante Verzögerung gibt. In einem 100 Megabit Switch ist diese konstante Verzögerung ca. 3 Mikrosekunden. Das heißt, ich weiß, eine zeitgesteuerte Nachricht braucht 3 Mikrosekunden durch den Switch. Und die ereignisgesteuerten Nachrichten, die werden unter Umständen länger verzögert. Länger verzögert deshalb, weil sie abgebrochen wird und dann noch einmal gesendet werden muss. Das ist die einfachste Art des DIT-Ethernet-Switches. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, Zeitsteuerung durchzuführen. Sie sehen, der Switch braucht nichts wissen über irgendwelche Schedules oder irgendwas. Das ist einfach. Der Sender muss wissen, was das Schedule ist. Der Sender kann auch jeden Standard-Ethernet-Controller verwenden. Also, wie er ist, das braucht sich nichts ändern. diese ganze Scheduling ist im Sender. Das ist halt die einfachste Version von DT Ethernet. Und hier haben Sie noch einmal die Conflict Resolution. In dieser einfachsten Version werden es zeitgesteuert werden, Ereignisgesteuerten gewinnt die Zeitsteuerung und die Ereignisgesteuerten die preemptive. Zeitgesteuert gegen Zeitsteuerung ist ein Fehler, das darf nicht sein, also wenn es da ist, ist ein Schedule-Fehler. Ereignissteuerung gegen Zeitsteuerung, gegen Ereignissteuerung, das ist das Standard Ethernet, da wird eine gespeichert und die andere, also wer zuerst ist, der kommt zuerst. So, und jetzt können wir natürlich mit diesem Mechanismus, den ich soeben erwähnt habe, für die zeitgesteuerte Nachrichten, können wir relativ leicht unsynchronisieren. Ich kann nicht unsynchronisieren mit einem, je nachdem wie ich will, ich kann es mit über fehlertolerante Algorithmen machen, aber in einem normalen System, wo es nicht sicherheitskritisch ist, wird man das, den Aufwand nicht treffen, da kann ich irgendeinen Knoten sagen, das ist der Zeitmaster und der schickt entsprechend dem Center-Master-Algorithmen Ethernet-Nachrichten mit der Zeitinformation aus und nachdem ich weiß, wie lange die Nachrichten wandern, kann ich hier entsprechend die Uhren synchronisieren und kann mir hier relativ leicht eine globale Zeit aufbauen. Und das Zeitformat, das unterstützt wird, ist auch das IPv 1588 Zeitformat. Was aber hier nicht enthalten ist in dieser Standardkonfiguration, ist, dass ein Knoten, der sich einfach nicht an die Regeln hält, der so einen Fehler hat, der kann natürlich das gesamte System unterbrechen. Das ist in diesem System möglich und deshalb ist das System, wie es jetzt hier geschildert war, wo die Grundidee drinnen ist, ist natürlich nicht geeignet für sicherheitskritische Anwendungen. Weil es mir ja diese Anforderung des Single Point of Failures nicht erfüllt, kann jeder Knoten, wie bei einem Kern oder wie bei einem anderen System, kann alles unterbrechen. Um dieses Problem zu lösen, gibt es dann eine weitere Version und das ist eigentlich die momentan von der Bibliothek erzeugt werden und dann erhältlich sind. Das ist eine höherwertige Version. Und zwar diese Switch-Version hat im Switch einen Zeitplan, der vorgibt, wann jeder Sender zeitgesteuerte Nachricht senden darf. Das heißt, dieses Wissen ist jetzt im Switch und der Switch kann jetzt, sobald irgendein, und da steht drinnen, also wann er senden darf, und wann senden heißt ja, dass diesen Zeitpunkt, also diese Periode und Phase jeder Nachricht festgehalten wird. Und wenn jetzt ein Sender sich an das nicht haltet und mehr Nachrichten sendet, dass es diesen Informationen entspricht, dann heißt er, switcht die Komponente fehlerhaft und akzeptiert eben keine Nachricht oder nicht mehr, als es vorgesehen ist im Design für diesen Switch. Wenn ich jetzt aber das Wissen habe, wie die Nachricht, wann die zeitgesteuerten Nachrichten zu senden sind, da kann der Switch natürlich auch noch intelligenter sein. Man kann sagen, na, dann hat es ja keinen Sinn. Wenn ich eh weiß, dass um 15:32 Uhr eine zeitgesteuerte Nachricht kommen wird, dann schicke ich nicht um 15:31:50 Uhr noch ein Ereignis gesteuert, die dann abgebrochen werden. Wenn sie der zeitgesteuerten entsprechen muss. Das heißt, ich kann dann die Ereignisgesteuerten so schedulen, dass die nicht mehr abgebrochen werden müssen. Dass die in die Fenster zwischen die Zeit gesteuert wird, damit der Schwarzer sieht, das erhöht man mit dem Durchsatz durch den Switch. Und wenn ich dann jetzt noch einen Schritt weiter gehe, da möchte ich sagen, ja, diese Uhrensynchronisation, da möchte ich mich auch nicht auf die Knoten verlassen, sondern möchte sagen, wir sollen im Netzwerk selbst laufen und was soll die Fehlertoleranz sein. Dann brauche ich natürlich 4 Switches, wissen wir ja alle. Und dann kann ich sagen, ich baue mit 4 Switches, die über so die Art verbunden sind über Kanäle, dass jeder Single-Switch mehrfach verbunden ist, mindestens zweifach mit den anderen. Und dann habe ich eine fehlertolerante Kommunikationsstruktur ohne Single Point of Failure. Und dann kann ich jeden Fehler in einem Knoten, der auftritt, den kann ich dann durch dieses System einschränken auf den Knoten. Im temporalen Bereich, natürlich nicht im Wertebereich, aber temporale Fehler können sich nicht weiter ausbrechen. Das heißt, wir haben dann eine temporale Fehlererkennung, die durch diese Switches durchgeführt wird. Und es ist diese Konfiguration, wo man mit mehreren Switches eine fehlertolerante Zeitbasis und ein fehlertolerantes Kommunikationssystem aufbaut, ist die, dass die NASA ausgewählt hat für den Orion-Nachfolger, der also jetzt gebaut wird und der in den nächsten Jahren als Nachfolger des Space Shuttle zum Einsatz kommt. Und ich muss sagen, ich war da, ich glaube, 14 Tage in Seattle und da waren dann Leute von Boeing und von der NASA oben und ich bin da schon überrascht, mit welcher Konsequenz die Leute da von der NASA jetzt vorgehen, das gesamte System auszutesten. Ich habe zum Beispiel einen Auftrag gegeben an Stanford Research Institute in Palo Alto. Das ist eine Gruppe, die sich da sehr gut mit den formalen Methoden sich auseinandersetzt. Und aufgrund der Spezifikation von DD-Internet, das hier in Wien erstellt wurde, von der DD-Tech, haben die Leute ein formales Modell gebaut und berechnen mit Model Checking sozusagen alle möglichen Situationen durch, wenn jemand ausfällt oder wie das ist, wenn irgendwas passiert. Und gleichzeitig hat Honeywell in Minneapolis die Switches, die also physikalisch gebaut wurden hier in Wien, zum Testen, und die vergleichen jetzt genau, ob die Model-Checking-Resultate mit den tatsächlichen Testresultaten übereinstimmen. Und damit hat man nämlich auch Problem des Model-Checkings gelöst, diese Assumption Coverage. Wir kommen auf das noch in der nächsten Stunde zu sprechen. Weil wenn ich ein Model baue, dann kann ich das Model auch auf gewisse Annahmen aufbauen. Das kann natürlich auch das Modellfehler aufzeigen. Und das soll ein Modell alles wunderschön sein. Aber ich weiß, ob das Modell der Realität entspricht. Und genau dieses Problem wird umgangen, wenn ich das auf hoher Ebene mit einem realen System vergleiche, das nach der gleichen Spezifikation gebaut wird und getestet wird. Das heißt, ich kann jetzt genau schauen, ob das Modell richtig ist und ob das die Implementierung richtig ist. Und man hat inzwischen einen Fehler vor ein paar Wochen gefunden, und das war der Fehler in der Modellbildung in diesem Fall, also nicht in der Selektion. Momentan wird die gesamte Software hier sehr genau analysiert und zertifiziert, und es soll dann eben zu Chips kommen, die gebaut werden für die NASA, die eben dann auch hardened sind, also wo man den Neutronenfluss und die kosmische Strahlung ausarbeiten kann. Das sind spezielle Chips, die nach speziellen Verfahren entwickelt werden müssen. Das Ganze läuft momentan auf 1 Gigabit in die Ethernet mit einer Uhrensynchronisation, also die weit unter einer Mikrosekunde liegt, also weit ausreichend für diese Anwendung. Gut, damit möchte ich, glaube ich, jetzt abschließen. Und möchte zu der nächsten Vorlesung gehen, wir sind momentan ein bisschen im Verzug. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich bin. Ich muss immer funktioniert, kam gerade ruhig noch wieder. Als Apple-Benutzer bin ich bei PC eher. So. So, wir kommen also jetzt zum nächsten Kapitel. Wir haben ja einige der Punkte, die in dem Kapitel behandelt werden, einige der Themen schon angesprochen. Wir können also schneller rübergehen. Das wollen wir heute mal schauen, dass wir es im Großen und Ganzen machen. Und den werden wir dann nächste Woche noch abschließen. Ich glaube, alles werden wir heute nicht schaffen. Wenn wir uns einmal wieder ein bisschen zurücktreten und einmal schauen, was kann ich eigentlich zu dem Begriff des Fehlers sagen. Ein Fehler ist ja immer etwas, wo zwei Dinge miteinander verglichen wird, ein beabsichtigtes Verhalten und ein tatsächliches Verhalten. Wobei Verhalten in unserem Sinn ja eine Definition von Funktionalität und Timing ist. Wir haben den Zustandsbegriff ja ausführlich behandelt hier, und wir können jetzt sagen, wenn ein System von unserem Omniscient aus Seiten Beobachter betrachtet wird, so kann ich eigentlich drei Kategorien von Zuständen unterscheiden. Im Inneren, im grünen Bereich, sind jene Zustände, die mit der Absicht übereinstimmen. Und wir wollen einmal davon ausgehen, dass es eine nicht angezweifelte Spezifikation gibt, dass es sowas gibt wie eine Spezifikation, die vollständig widerspruchsfrei und so weiter ist, was es ja im allgemeinen Fall nicht gibt. Aber dass es sowas gibt und dass dieser Omniscient Observer das weiß, der draußen steht, der kann also jetzt ins System reinschauen und dann sagen, der Zustand ist wie beabsichtigt zu diesem grünen Bereich, zu einem gewissen Zeitpunkt, ne? Wie wir die Zustandsdefinition eingeführt haben. Und dann sage ich, ich möchte ein fehlertolerantes System bauen, das heißt, das System soll Fehler tolerieren. Jetzt ist das Erste, was ich angeben muss, ist, welche Fehler soll das System tolerieren? Was ist die Fehlerhypothese? Und das, die Fehlerhypothese definiert mir sozusagen einen zweiten Ring von Zuständen, das sind jene Zustände des Systems, die mir durch die Fehlerhypothese abgedeckt sind. Also wie gesagt, wenn irgendein Zustand in diesem gelben Bereich auftritt, dann möchte ich diesen Zustand beherrschen. Das heißt, ich möchte ein Verfahren im System haben, einen Algorithmus haben, der mir, falls aus irgendeinem Grund ein Übergang von diesem grünen in den gelben Bereich erfolgt, und wir haben das hier auf der Folie bezeichnet als die normalen Ausfälle, Normal Failures, dass es dann einen Mechanismus im System gibt, der mir diesen gelben Zustand wieder zurückführt in den grünen Zustand, das ist der Fehlertoleranzmechanismus. So, aber es ist natürlich klar, dass dieser gelbe Bereich nicht alle Zustände des Systems umfassen kann. Es gibt ja nur gewisse Zustände, die auch von meiner Fehlerhypothese nicht umfasst werden, das ist dann der rote Bereich. Und da wollen wir davon ausgehen, dass dieser rote Bereich seltene Ereignisse sind. Rare Events, weil wenn die häufig auftreten, dann haben wir unsere Fehlerhypothese schlecht gemacht. Das heißt, das sind seltene Ereignisse. Und wenn ich nichts machen würde, nichts weiter, dann würden diese seltenen Ereignisse zu einem katastrophalen Systemausfall führen. Kann man nicht verlangen. Ich habe gesagt, wenn Sie eine Brücke bauen und Sie spezifizieren, dass Personenwagen rüberfahren und dann fährt der Lastwagen rüber, der zehnmal so schwer ist und die Brücke stürzt zusammen, können Sie den Ingenieur dafür nicht verantwortlich machen. Das ist eher der Betreiber, der die Brücke falsch spezifiziert hat. So, jetzt gibt man aber nicht so schnell auf. Das heißt, in wirklich sicherheitskritischen Systemen wird man sich auch mit den Zuständen außerhalb der Fehlerhypothese auseinandersetzen und wird versuchen, das System noch am Leben zu halten. Ein typischer Fall für eine Fehlerhypothese in sicherheitskritischen Systemen ist, dass eine einzelne Teilkomponente ausgefallen ist. Das eine Komponente ist ausgefallen und der Rest, eine Verbindung ist locker, eine Komponente ist ausgefallen. Da brauche ich eine gewisse Zeit, bis sich das System auf diesen neuen Zustand zurechtgefunden hat und dann kann unter Umständen wieder die nächste Verbindung ausfallen. Also wenn was ausfällt, gibt es eine Zeit lang, wo ein bisschen alles im Fluss ist, dann kann das nächste ausfallen. So, jetzt könnte der Fall eintreten, dass diese Fehlerhypothese nicht stimmt, dass gleichzeitig mehrere Fehler auftreten. Wenn sie nacheinander auftreten, ist kein Problem, aber wenn sie gleichzeitig auftreten, ist ein Problem. Denken Sie zum Beispiel an die Übertragung, an die Nachrichtenübertragung. Es gibt eine starke elektromagnetische Störung durch irgendwelche Solareffekte 2012, die Sie vielleicht alle schon kennen, oder sonstige Sachen, weil es kommt zu einer starken Störung und alles tritt gleichzeitig auf. Dann ist die Fehlerhypothese verletzt. Aber dann können Sie sich fragen, kann ich noch was machen, dass ich mit dieser verletzten Fehlerhypothese was tun kann? Und da gibt es immer die Möglichkeit, dass ich sage, na, was kann denn das sein? Und wenn Sie die Statistik anschauen von Ausfällen, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein permanenter Ausfall eintritt, sehr, sehr gering. Permanente Ausfälle, haben wir gesagt, das können wir auch hier in der Folge nochmal hören, die treten auf alle 1000 Jahre oder alle 10.000 Jahre einmal bei einem Chip. Also dass innerhalb von einer Sekunde zwei permanente Ausfälle, die unabhängig voneinander sind, ist gering. Natürlich, wenn so ein kognitives Ereignis auftritt, dann weiß man nicht, was alles passiert kann. Aber zumindest unabhängige Ausfälle sind gering. Das heißt, wenn mehrere ausfallen, dann sind die Ausfälle transient. Und der transiente Ausfall heißt, es ist vorübergehend. Und dann kann ich diesen transienten Ausfall dadurch korrigieren, dass ich sage, eigentlich ist ja meine Hardware noch in Ordnung und ich kann dann Wiederanlauf des Systems machen und hat dann den transienten Ausfall abgelehnt. Um den Wiederanlauf aber machen zu können, muss ich in meinem System eine Logik haben oder einen Algorithmus haben, Verfahrenslogik, der mir erkennt, dass meine Fehlerhypothese verletzt worden ist. Weil sonst weiß ich nicht, ob ich in einen Restart gehen soll. Das heißt, ich brauche in einem System nicht nur als Entwickler die Fehlerhypothese, sondern ich muss laufend überwachen, ob die Fehlerhypothese aufrecht bleibt, ob sie eingehalten wird von der Wirklichkeit und wenn sie verletzt wird, dann kann ich sagen, okay, jetzt bin ich außerhalb der Fehlerhypothese, jetzt gehe ich in diesen extremen Zustand des Restarts und fange wieder alle an, weil ich gehe davon aus, wenn sie verletzt ist, ist das ein transienter und kein permanenter katastrophaler Fall und wenn ich restarte, geht das Ganze in Ordnung. Und in den meisten Fällen werden sie mit dieser Vorgehensweise relativ gut fahren. Ich meine, ich muss sagen, wenn Sie mit einem Auto fahren und Sie fahren mit einer Cruise-Kontrolle und Sie hören aufmerksam hin, dann werden Sie manchmal merken, dass so ein transienter Wiederanlauf erfolgt während der Fahrt und das ab und zu rüttelt so ein bisschen und dann wissen Sie, wenn Sie von der Sache sind, dass jetzt das System in Schwierigkeiten war und einen Neustart gemacht hat und Sie jetzt wieder mit Ihrem Zustand in Ordnung sind. Das ist in Echtzeitsystemen üblich. Aber Sie brauchen, wie gesagt, diese gesamte Logik, um das zu erkennen. Wenn wir jetzt das DTP-Protokoll, das wir in der letzten Stunde behandelt haben, hernehmen, dann haben wir in dem DTP-Protokoll den Membership-Vektor. Und der Membership sagt Ihnen natürlich, ob, wenn Sie merken, dass sozusagen mehrere Knoten die Membership verlieren, dann wissen Sie, ich bin jetzt außerhalb der Fehlerhypothese und können sofort den Start veranlassen. die Ethernet ist auf Systemebene kein Membership-Protokoll, die müssen sie auf Applikationsebene aufbauen. Aber es spielt ja keine Rolle, weil im Ethernet haben sie ja viel längere Nachrichten. Der Ethernet-Nachricht ist ja mindestens 128 Byte lang. Und da können sie ohne weiteres in jeder Nachricht vor allem, wenn sie ja 16 Knotensystem haben, 16 Bits mitführen. Das ist keine Rolle. Im TTP, wo das Ganze relativ kompakt ist, da wird natürlich diese 16 Bits viel Platz wegnehmen, aber die Ethernet ist ja wesentlich schneller, spielt das keine Rolle. Übrigens vielleicht noch was zu TTP, das habe ich leider nicht gesagt. Ich war im vergangenen Frühjahr in Japan in dem AES-Institut, wo so Roboter gebaut werden, so humanoide Roboter, die so bauen können und spicken. Und die setzen das TTP ein, weil genau diese Zeitsteuerung von TTP, diese Kompaktheit, das ist das Optimale für Robotersteuerung. Die wollen es eigentlich in Japan standardisieren, weil sie sagen, das ist genau das, was wir brauchen, ein Zeitplan, der sehr kompakt abgearbeitet werden kann, ohne dass man viel Overhead hat. Das ist genau das, was das Protokoll bietet. So, wenn wir nun in die Fehlertoleranz einsteigen, dann macht es natürlich nur einen Sinn, wenn die Zuverlässigkeit einer Technologie nicht ausreicht, um die Aufgabe zu erhöhen. Das war ein bisschen ein Problem mit der Computertechnologie während der letzten 30, 40 Jahre. Ich weiß nicht, ob jemand sich die Muße und die Zeit genommen hat, einmal auf die Originalliteratur von Shannon und von Neumann und so weiter zurückzugehen, die vor 50 oder 60 Jahren geschrieben worden ist. Und Neumann hat ja da geschrieben, Building Highly Reliable Systems Out of Unreliable Components. Weil er gesagt hat, die Komponenten, haben wir vorhin jetzt die Elektronenröhren, sind so zuverlässig und unzuverlässig. Und wenn wir da größere Systeme bauen wollen, dann müssen wir einfach Verfahren entwickeln, um mit unzuverlässigen Komponenten verlässliche Systeme zu bauen. Und da gibt es eine Vielzahl von Arbeiten, die aus der Zeit, so in den 50er Jahren stammen. Und wie dann die Halbleiter gekommen sind, ist auf einmal diese Schaltungstechnik viel zuverlässig geworden und man hat sich gesagt, dann spielen wir das an, die Schaltung, die intrinsische Zuverlässigkeit ist ja ausreichend für die Aufgabe. Und das hat sich so in den letzten 50 Jahren immer wieder weiterentwickelt. Mit jeder Generation von Chips ist die Zuverlässigkeit mitgewachsen und die Fehlertoleranz-Community, die ist immer hinten hergelaufen. Noch dazu, wenn man Fehlertoleranz, und das ist vielleicht eine wesentliche Einsicht, die gewonnen wurde, wenn man das jetzt sehr sorgfältig und systematisch macht, da braucht man natürlich für die Fehlertoleranz eine ganze Anzahl von zusätzlichen Algorithmen und Verfahren im System. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass diese Algorithmen und Verfahren zusätzlich Fehler reinbringen, sodass im Ende dann das fehlertolerante System weniger zuverlässig ist als das nicht fehlertolerante System. Diese Erfahrung musste man in den vergangenen Jahren häufig machen. Ist aber jetzt am Ende. Wir sind jetzt angelangt bei einer Zuverlässigkeit von Bauteilen in der Größenordnung von 10 bis 100 Fits, wobei Fits heißt Failure in Time. Also, und Time ist 10 hoch 9 Stunden. Das heißt, ein Fit heißt ein Ausfall pro 115.000 Jahre. Und heute haben sie circa zwischen 10 und 100 Ausfälle pro 115.000 Jahren, also eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10.000, 5.000, 10.000 Jahren. Und diese Daten stammen aus der Automobilindustrie für permanente Fehler, also nicht für transiente, für permanente Fehler, also wo der Chip wirklich kaputt ist, und sind eigentlich ziemlich zuverlässig. Also die Daten sind große Datenmengen sind die substanziell. So, wie geht es weiter? Wenn wir uns das weiter anschauen, werden die Bauteile immer kleiner. Es treten quantenmechanische Effekte in den Bauteilen auf, Elektromigration, alle möglichen Zufälligkeitsprozesse. Und das führt eigentlich dazu, dass man eigentlich nicht damit rechnet, dass in der Zukunft die Fehlerrate weiter verbessert wird oder überhaupt so bleibt. Also die Fehlerrate von Chips, die hochintegrierten Chips der Zukunft eher schlechter werden. Das heißt nicht unbedingt, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit pro Transistor schlechter wird. Aber in der Vergangenheit haben wir ja immer die Situation vor uns gehabt, dass die Zunahme der Anzahl der Transistoren pro Chip durch eine entsprechende Zunahme der Zuverlässigkeit pro Transistor begleitet war, sodass die Zuverlässigkeit pro Chip eigentlich eher besser geworden ist, obwohl immer mehr Bauteile oben waren. Und selbst wenn die Zunahme der Zuverlässigkeit pro Transistor nur positiv ist, wird die Das, was sich überzeugt, dass die Annahme, dass die, dieser Zuverlässigkeitsgewinn so groß ist, dass er die zusätzlichen die Zunahme der Transistoren pro Chip ausgleicht, nicht mehr gegeben ist, damit die permanente Fehlerrate eher abnehmen wird vom hochintegrierten Chip. Bei der transienten Fehlerrate ist das noch viel schlimmer, also die ist noch viel, viel höher. Das heißt, der langen Rede kurzer Sinn, das Bauen von zuverlässigen Geräten mit unzuverlässigen Komponenten wird jetzt wieder zum Thema. Und damit müssen die sich auseinandersetzen. Gibt es dazu Fragen? Okay. Ich will jetzt in den folgenden paar Folien die Begrifflichkeit im Bereich dieser Fehlertoleranzsysteme ein bisschen genauer herausarbeiten. Und ich muss sagen, dass da die englische Terminologie präziser ist als die deutsche Terminologie. Ich tue mir immer schwer, hier deutsche Begriffe für die äquivalenten englischen Konzepte zu entwickeln. Im Deutschen gibt es einen Begriff Fehler und da meint man damit irgendwas ist falsch, nicht Fehler, Punkt. Im Englischen differenziert man hier zumindest in der Fachliteratur sehr stark zwischen Fault, Error und Fehler. Das sind drei Begriffe, die im Deutschen in einem Begriff abgebildet werden. Fehler auf der rechten Seite heißt, eine radikale Übersetzung vielleicht Ausfall. Aber man bezeichnet auch Fehler als ein Ausfall ist in Deutschland auch ein Fehler. Nicht? Ein Fehler kann Ausfall sein. Hier ist man sehr differenziert. Ein Ausfall tritt dann auch, wenn das Verhalten eines Systems, das Verhalten ist ja immer im Zeitbereich und im Wertebereich, wenn das Verhalten entweder im Zeitbereich oder im Wertebereich vom beabsichtigten Verhalten abweicht. Dann ist ein Ausfall vorhanden oder ein Fehler. Das ist die rechte Seite. Dann gibt es im System einen Zustand, der nicht beabsichtigt ist und diesen Fehlzustand, das ist ein Error. Das heißt, ein Error ist ein Fehlzustand, wir sagen auch im Deutschen groß ist ein Fehler, aber der Unterschied zwischen Fehler und Error ist relativ wichtig. Das eine ist im Verhalten, das andere ist im Zustand des Systems. Jetzt frage ich Sie mal, kann Software Errors haben und kann Software Fehler haben? Nach der begrifflichen Definition.
Ja.
Software kann keine Fehler haben, das ist richtig, nach der Definition. Software kann Errors haben, es kann falsch sein, aber die Software hat kein Verhalten. Das Verhalten kriegt die Software erst, wenn sie auf einer Hardware ausgeführt wird. Und erst dann können die Fehler auftreten. Ist klar? So, und jetzt habe ich dann noch ein drittes Konzept hier, das ist das Fault. Und da sagt man, das ist der Grund für das, was da schiefgegangen ist. Und das hebt sozusagen diese Begrifflichkeit eine Rekursionsstufe weiter. Ich kann sagen, das ist ein Fehlzustand da im Rechner. Der kann sein, ein Fehlzustand in der Software, weil das Programm falsch ist. Oder ein Fehlzustand in der Hardware, dass irgendein Register falsch ist. Aber dieser Fehlzustand ist bedingt worden durch den Ausfall eines bestimmten Transistors an der Stelle. Und damit geht man zur Stufe weiter runter. Und genau davor bringt diese Rekursion in die Begriffsbildung ein. So, jetzt wollen wir uns diese drei Begriffe, Fault, Error, Fehler, ein bisschen genauer noch klassifizieren. Welche Arten von Ausfällen unterscheiden wir? Und da gibt es hier vier verschiedene Kategorien, die in der Literatur also akzeptiert sind und ziemlich standardisiert sind. Man sagt erstens im Bereich, ob das im Nature, ob das ein Ausfall im Wertebereich oder im Zeitbereich ist. Ist das Resultat falsch oder kommt es zur falschen Zeit? Denken Sie an die Ampelsteuerung. Es ist schlimm, wenn das richtige Resultat zur falschen Zeit kommt, ist das fast genauso schlimm, wie wenn das falsche Resultat zur richtigen Zeit kommt. Also beides ist hier wichtig. Das nächste ist, das kennen wir schon, die Perception, also die Auffassung, die Aufnahme des Fehlers. Sehen alle Teilnehmer, die dieses fehlerhafte Subsystem beobachten, sehen sie das gleiche Fehlermuster, man spricht noch von einem konsistenten Fehler, oder sehen unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Fehlermuster? Dann ist es ein inkonsistenter Fehler. Inkonsistente Fehler haben wir in der Vorlesung schon eingeführt, die haben einen anderen Namen gegeben, wie heißen die? byzantinische Fehler, nicht? Oder malicious Fehler oder byzantinische Fehler oder two-faced Fehler oder inconsistent Fehler, das sind alles Termini für das gleiche Phänomen. Das Phänomen ist immer das gleiche. Mehrere Beobachter sehen ein fehlerhaftes System in einer unterschiedlichen Verhaltensweise. Das ist das Inconsistent. Dann gibt es eine Klassifizierung, den Effekt, welche Auswirkungen hat der Fehler auf die Anwendung? Und da unterscheidet man zwischen bösartige und gutartige Fehler. Das hängt aber sehr, ob ich das System einsetze. Da wieder klassisches, drastisches Beispiel führen. Wenn Sie mit einem System Tomaten sortieren, die roten in das Körbchen links und die grünen in das Körbchen rechts, und Sie machen einen Fehler, dass eine rote Tomate zur grünen kommt, so ist es zwar unangenehm, aber ist keine wirkliche Katastrophe. Und jetzt da gibt es eben nur benign Fehler. Wenn Sie hingegen mit dem gleichen System Eisenbahnwaggons sortieren und der eine soll auf die linke Fahrbahn und der andere auf die rechte Gleisstruktur kommen und Sie machen einen Fehler und zwei Züge fahren zusammen, dann ist das ein katastrophaler Fehler. Das heißt, es hängt davon ab, welche Kosten im weitesten Sinn mit den Auswirkungen eines Fehlers verbunden. Das ist der Fehlereffekt. Und dann bei der offenen, das ist im Zeitbereich, ist der Fehler nur einmal aufgetreten oder tritt er in gewissen Zeitintervallen häufig auf. Das spricht davon Repeated Failures und synonym dazu, nicht ganz synonym, aber fast sind dann Transient und Permanent Failures. Natürlich, wenn der Fehler katastrophal in dem Sinn ist, dass er das System kaputt macht, dann gibt es einen Siegelfehler. Dann ist das System kaputt, dann darf ich nicht raus. Wenn aber das System nicht kaputt wird, dann kann der Fehler erneut später wieder auftreten und dann spricht man entweder von Transient oder Permanent Fehler. Diese Unterscheidung werden wir im Folgenden noch behandeln. Es gibt dann noch andere Kategorien von Fehlern, die in der Literatur zu finden sind. Ich habe das hier gesprochen. Consistent Fehler haben wir gehabt, Persistent Fehler haben wir auch schon gehabt. Bei den ersten zwei unterscheidet man noch einmal zwischen Crash- und Permission-Fehler. Ein Crash-Fehler liegt vor, wenn das System nach dem ersten Ausfall ruhig ist. Also es gibt einen Ausfall, jetzt muss ich vorstellen, das System ruhig und ruhig, bis man es wieder startet. Und der Omission-Fehler, das spricht man auch manchmal unter dem Begriff Fail Silent, wobei der Begriff Fail Silent und Fail Stop auch unterschiedlich verwendet wird. Crash-Fehler bezeichnet man manchmal mit Fail Stop-Fehler. Das heißt, Ausfall geht auf, System stoppt. Omission-Fehler sind manchmal verbunden mit Fail Silent-Fehler. Das heißt, wenn ein Resultat da ist, ist es richtig, aber es kann manchmal ein Resultat ausfallen. Das ist ein Fail-Silent-Fehler. Fail-Stop-Fehler ist, wenn der erste Ausfall da ist, ist das System nicht mehr verfügbar. Ich möchte jetzt aber ganz spezielle Fehlerarten eingehen und einen Fehler, der auch also sehr interessant ist, das ist ein Slightly Off-Specification-Ausfall. Das ist eine ganz spezielle Art eines byzantinischen Ausfalls. Ich möchte Ihnen die Ursache für den Ausfall erkennen. Sie kennen alle, der tritt auf an der Grenze zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt. Erinnern Sie sich an das Four-Universe-Modell, das wir behandelt haben? Da gibt es zuerst unten die analoge Welt, dann die logische Welt, dann die Informationswelt und oben die Benutzerwelt. Wir sind hier an der Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt. Wenn Sie wissen, wie ein Chip funktioniert, dann gibt es bei jedem Chip ein Fenster, innerhalb dessen ein Signal sein soll, wenn es als richtig erkannt wird. Oder anders ausgedrückt, wenn ein Signal in diesem Fenster liegt, dann muss jeder Chip, der in Ordnung ist, dieses Signal als richtig erkennen. Als 1 oder eine 0, je nachdem, wie das hier definiert ist in der Logik. Dieses gelbe Fenster. Und ein richtiger Sender, ein korrekter Sender, wird in diesem gelben Bereich senden und es wird sicher keine Probleme geben. Jeder korrekte Empfänger wird das Signal empfangen und alles ist in bester Ordnung. Um aber sicher zu sein, wird im Herstellungsprozess dieses tatsächliche Empfangsfenster ein bisschen größer gemacht, damit man Variationen im Herstellungsprozess abdecken kann und selbst wenn einmal eine Montagproduktion durch die Anlage läuft, dass die auch noch auf jeden Fall die Signale im gelben Band richtig interpretiert. Deshalb wird in der Praxis dieses Fenster ein bisschen größer sein und es wird auch nicht bei allen Komponenten gleich sein. Die einen können ein bisschen weiter oben liegen, die anderen weiter unten liegen, wie es auf dem Bild hier gezeichnet wurde. Das ist also die ganz normale Situation, die in allen Systemen eigentlich auftritt. Und jetzt könnte folgendes Szenario auftreten. Es gibt einen Sender, der außerhalb des gelben Bereichs sendet, und zwar nur etwas außerhalb des gelben Bereichs. Und deshalb nennt man es Slightly Off Specification, SOS. Slightly Off Specification, er sendet in dem roten Bereich. Was wird passieren? Drei von den fünf Komponenten werden das Signal richtig empfangen und zwei von den fünf Komponenten werden das Signal nicht empfangen. Das heißt, drei werden sagen, der ist richtig und zwei werden sagen, der ist nicht richtig. Und genau das ist eine inkonsistente Sicht, die genau definiert, was ein byzantinischer Fehler ist. Ist klar? So, schauen wir uns aber, was so ein Fehler für Auswirkungen haben kann. Nehmen wir an, wir haben ein ADS-System, man wird es so nicht bauen. Und die baut es nicht, also sie brauchen keine Angst, dass ihr System jetzt. Deshalb möchte ich Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Hier haben wir ein ABS-System mit vier Komponenten und einem Master. Und jetzt haben zwei, hat der Master, kriegt eine solche Nachricht mit einem SOS-Fehler aus und sagt Bremsen. Und in der Nachricht sind die vier Bremsdrucke für die vier Räder drinnen. Angenommen, die zwei unteren Räder empfangen die Nachricht richtig und die zwei oberen Räder empfangen die Nachricht nicht. Was wird passieren? Das Auto wird von der Straße relativ schnell weggefahren. Jetzt werden auf einer Seite bremsen und auf der anderen nicht und werden sofort. Also in dem Fall wäre so ein Fehler ein Melein-Fehler, wie man früher, ein Melein-Ausfall. Über Fehlstellen habe ich bereits gesprochen. Es ist interessant, man muss den Begriff des Fehlstellens ein bisschen erweitern, um ihn realistisch zu machen. Und zwar insofern erweitern, als man sagt, eine Komponente ist Fehlstellen, wenn sie entweder korrekt ist oder erkennbar falsche Nachrichten sendet. Na, wann kann eine Komponente erkennbar falsche Nachrichten senden, wenn der CFC falsch ist? Ne? Wenn der CFC falsch ist, kommt zwar eine Nachricht, aber sie ist erkennbar falsch als Empfänger. Was macht der Empfänger mit einer erkennbar falschen Nachricht? Der verwirft sie. Oder sie sendet keine Nachricht. Und wie kann man feststellen, ob eine solche Fehlsilent-Komponente einen Incoming oder einen Outgoing, ob das der Fehler auf der einen oder auf der anderen Seite braucht, das kann man eigentlich nicht feststellen. Ne? Das war genau das Beispiel, das ich Ihnen gestern beim TCP-Protokoll genannt habe. Wenn Sie keine Nachricht bekommen, wissen Sie nicht, ob der Sender nichts gesendet oder Sie nichts empfangen haben. Und genau dazu brauchen Sie dann ein Membership-Protokoll oder irgendein Membership-Service, Acknowledgement oder irgendwas, um Ihnen diese Fehlerart überhaupt erst bekannt zu machen. Und über Babbling Idiots, glaube ich, haben wir schon gesprochen, ich kann nicht drüber hinweggehen. So, jetzt gehen wir zum nächsten Begriff. Das ist der Begriff des Fehlzustandes oder Error. Das ist also ein verfälschter Hard State, genau, in der Terminologie, wir haben. Und der kann natürlich im System sein, ohne dass man ihn erkannt hat. Klassischer Fall von Softwarefehler. Softwarefehler sind im System und sie haben sie durch Test noch nicht gefunden. Man nennt einen solchen Fehler, der im System da ist, aber nicht erkannt wurde, einen Dormant-Fehler, einen schlafenden Fehler. Und vor allem für die Zuverlässigkeitsanalyse in Sicherheitskritiksystemen ist es sehr wichtig zu wissen, wie groß ist der Abstand zeitlicher Natur zwischen dem Auftreten eines Fehlzustandes und dem Erkennen des Fehlzustandes. Das ist der Error Detection Coverage. Weil das heißt, in diesem Zustand, wo ein Fehler aufgetreten ist und erkannt, noch nicht erkannt ist, da ist es sozusagen eine schlafende Bombe. Dieser Error Detection Coverage muss man eben möglichst gering halten. Also, Entschuldigung, die Error Detection Latency ist das und die Coverage ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Fehler, der aufgetreten ist, kennt. Das Error Detection Coverage ist die Wahrscheinlichkeit, das Coverage und die Latency ist die Zeit zwischen dem Auftreten und dem Erkennen eines Fehlers. Gehen wir jetzt zum dritten Begriff, Fehlerursache. Da kann man wieder, gibt es dann wieder die Unterteilung nach der Art, Nature, und da kann man sagen, es gibt zufällige oder absichtige Fehler. Was wäre ein Beispiel für einen beabsichtigten Fehler? Ein Security Breach im Security-Bereich. Wenn irgendjemand, zum Beispiel ein Programmierer, in einem Gehaltsprogramm eine Routine eingebaut, die alle Rundungsbeträge auf sein Konto überweist. Das ist für den Programmierer ist das kein Fehler, da verhält sich's richtig, aber für den Betreiber des Programms ist es natürlich ein Fehler. Und zwar ein beabsichtigter Fehler. Ich wollte das Beispiel bringen, dass Sie sehen, wie relativ diese ganzen Betriebsbildungen sind. Dass Sie eigentlich, wenn Sie nicht einen gewissen Standpunkt haben und wissen, was Sie machen wollen, sich beliebig das wird. Dann noch weiterliegende Ursache, also jetzt gehen wir eine Stufe weiter in der Ursache, ist es in der Physik, also in der Funktion, in der physikalischen Funktion, oder ist es im Entwurf? Wobei Entwurfsfehler sind Softwarefehler und Entwurffehler sind auch Designfehler in der Hardware. Also wir unterscheiden hier in dieser Kategorisierung nicht zwischen Hardware- und Softwarefehler. Diese Unterscheidung ist ein bisschen zu kurz gegriffen und wird immer unsinniger für die neueren Entwicklungen. Wenn wir jetzt ein FPGA haben und Sie geben eine Software in das FPGA rein, ist das jetzt ein Hardwarefehler oder Softwarefehler? Das macht eigentlich keinen Sinn mehr, sondern diese Unterscheidung in physikalischen Fehler und Designfehler ist also eine viel sauberere Unterscheidung zwischen Software und Hardwarefehler. Sehr wichtig. Das Weitere, wo tritt die Fehlerursache auf? Wo sind die Systemgrenzen? Tritt der Fehler innerhalb des Systems auf oder ist die Ursache jetzt außerhalb des Systems? Das heißt, wenn Sie einen Blitzeinschlag haben, ist die Ursache eigentlich außerhalb des Systems. Wenn Sie ein Draht abreißt oder eine Verbindung abreißt, ist innerhalb des Systems. Dann fragen wir sich, in welcher Phase der Systementwicklung ist der Fehler aufgetreten? Ist die Ursache, ist es eine Entwurfsfehler, also in der Entwurfsphase, Development, oder ist es während des Betriebes zum Beispiel ein Operatorfehler? Und dann hier wieder die zeitliche Dimension, hier ist temporär und permanent, wobei man über die zeitliche Dimension auch im Wesentlichen sind einmalig auf oder dauernd, aber die werden wir dann sowieso noch genauer sprechen, weil das relativ wichtig ist. So, jetzt frage ich Sie einmal, jetzt hat man ein System DMR, das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Sie haben also ein Resultat, geben Sie an drei Komponenten, die errechnen drei unabhängige Ergebnisse, die Ergebnisse werden verglichen. Welche Arten von Fehlerursachen können Sie mit einem DMR-System besonders gut abdecken? Sie haben also ein DMR-System, welche Fehlerarten können Sie besonders effektiv abdecken? Oder drehen wir die Frage um, welche können Sie nicht mit dem hier abdecken? Ist vielleicht leichter. Bitte sehr. Development-Fehler können wir abdecken oder nicht abdecken? Wie äußern sich die Development-Fehler? Die äußern sich dann in Design-Fehler. Ne? Also die können wir nicht gut abdecken. Ja? Weiter.
Interne Fehler kann man.
Interne oder externe? Was kann man leicht abdecken? Mit dem ja.
Interne.
Interne natürlich. Die externe sind sich auch schwerer. Wenn
alle drei
Geräte vom Blitz getroffen werden, dann ist es schwer. Wenn auch interne, also wir haben gesagt, Physical kann man leicht behandeln, interne kann man leicht behandeln und Chance. Also Chance, Physical und interne, die drei, die kann man relativ gut mit dem ja behandeln. Temporär und permanent auch, das geht beide an. Bei dem ja kann ich sowohl den Transient wie den Permanenten abhandeln. Und alle anderen Fehlerarten werden eigentlich nicht so ohne weiteres durch DMR abgedeckt, obwohl es in der Praxis ein bisschen besser ist. Kennen Sie den Unterschied zwischen Heisenbach und Bohrmark? Habe ich glaube ich noch vorletztes einmal angesprochen. Können Sie sich dann erinnern, was das der Unterschied ist?
Der Heisenbach sind solche Fehler, die mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auftreten. Das, was sich ein Bit umfällt durch irgendwelche kosmische Strahlung.
Nein, das bedingt. Heisenbach sind Fehler, die nicht zu reproduzieren sind. Heisenbergsche Unschärferelation, dafür kommt der Name, das ist von Jim Gray eingeführt worden. Und deshalb, wenn man genau hinschaut, ist der Fehler weg. Und das sind Fehler, die durch sehr feine Zeitabhängigkeit, durch Gleichzeitigkeit hervorgerufen werden. Zum Beispiel, wenn Sie erinnern sich an den Decker-Algorithmus, kann jemand noch den Decker-Algorithmus aus der Systemprogrammiervorlesung Sie erinnern. den Pressing-Algorithmus, schaut es mal nach. Da führt man ja das durch und da hat man dann einen Fall, wo eben dann gewisse Fälle eben nur auftreten, wenn wirklich zwei Prozesse in einem ganz bestimmten zeitlichen Feld zueinander stehen. Das ist ein typischer Fall für einen Heisenbug. Und Bohrbugs sind deterministische Fehler. Und man kann natürlich unter Umständen mit DMR Heisenbugs auch abfangen. Weil das dann zwar, wenn das relativ komplexe Systeme sind, dass die internen Prozesse genau in der gleichen Relation in beiden Kanälen auftreten wie im anderen Kanal, ist eher unwahrscheinlich und damit kann man das machen. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich möchte über das Fehlerfaldmodell den Weg gehen und den Zusammenhang zwischen transienten und permanenten Fehlern ein bisschen genau beantworten. Wir schauen uns das Zeitliche noch genauer an und das ist einer dieser zeitlichen wichtigen Zusammenhänge. Wenn Sie einen Hardwarefehler haben, der vorübergehend auftritt, also transient ist, und Sie haben jetzt hier die Zeit gehabt, also die physische Zeit, der Hardwarefehler tritt auf, bleibt aber zeitlang im System und geht wieder weg. Und jetzt kommt eine Berechnung mit dieser Hardware, die Sie in Wechselwirkung. Das ist angedeutet durch diese verkehrte Linie, der Computation Error. Dann wird die Berechnung zu diesem Zeitpunkt falsch, weil sie eine falsche Hardware, also mit einer falsch fehlerhaften Hardware ausgeführt wurde. Und der Fehler bleibt in der Berechnung als Computation Error, also über Hardware Fault, ein Computation Error. Und wenn ich jetzt mit dieser fehlerhaften Berechnung in den Zustand einen Wert reinschreibe, dann wird natürlich der Zustandswert falsch. Und wenn ich dann in der nächsten Runde diesen Zustandswert wieder lese, dann wird auch die nächste Berechnung wieder falsch. Das heißt, durch diesen Zustand, durch den HSD, wird eine Verbindung zwischen transienten und permanenten Fehlern hergestellt. Ich kann einen transienten Hardwarefehler über den HSD zu einem permanenten Systemfehler werden lassen. Ist das klar? Und man spricht hier in Datenbankterminologie oft von der Erosion der Datenbank. Wenn da was Falsches drinnen ist, fließt dann raus, schreibt wieder was Falsches rein und so geht das Ganze weiter. Dann wird die ganze Datenbank korrumpiert. Was Sie sehen ist aber, dass Sie hier, wenn Sie auf den HSD verzichten können oder den HSD genau überprüfen, dann können Sie diese Verbindung durchbrechen, nachdem transiente Fehler viel, viel häufiger sind, vor allem transiente Hardwarefehler als permanente. Können Sie, wenn Sie diesen Zusammenhang durchbrechen, das heißt verhindern, dass ein transienter Hardwarefall zu einem permanenten Systemfehler wird, können Sie die Zuverlässigkeit des Systems signifikant erhöhen, ohne dass Sie mehr Hardware übersetzen müssen. So, ich glaube, das haben wir schon behandelt. Bevor wir jetzt zur Fehlerhypothese genauer kommen, möchte ich 5 Minuten Pause machen und dann machen wir wieder weiter.
Vielen Dank.